ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Georg Streiter. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sagen über sich, Sie haben ein Leben gelebt, das für mehrere Menschen reiche waren. Journalist, waren bei der Bild beim Kölner Express, Politikchef bei der Bild am Sonntag ab 2011, stellvertretender Regierungssprecher, 6,5 Jahre lang. Und jetzt endete die Zeit 2018. Wie ist es denn, jetzt in einer Rolle als Privatperson über sich zu berichten?
Ja, also eigentlich auch ganz nett, weil ich bin ja etwas extrovertiert veranlagt und spreche gerne viel, rede gerne viel und ich muss sagen, es lohnt sich immer, wenn man auch mal über sich selber nachdenkt.
Das Extrovertierte, waren Sie das schon immer?
Ja, also ich war schon in der Schule immer der Klassenclown.
Ja?
Ja.
Und jetzt bringen Sie ein Thema mit, wo allerdings die meisten Menschen sagen würden, boah, was ein schweres Thema. Ihnen geht es nämlich um das Thema Tod. Warum ist es Ihnen ein Anliegen, darüber zu sprechen?
Weil ich den Eindruck habe, dass jeder sich davor drückt. Also das erste Mal habe ich überlegt, ob ich mal ein kleines Büchlein schreibe. Das war vor 19 Jahren, als meine Frau gestorben ist. Mich das wahnsinnig aufgeregt hat, wie Leute so sich weggeklemmt haben. Ja, also Leute, die wir gut kannten. Und es war ja dann sichtbar, dass es ihr nicht gut ging. Und die dann einfach mal die Straßenseite wechseln, weil sie einfach nicht wissen, was sie jetzt sagen sollen.
Und ist verletzend, ne? Bitte? Ist verletzend, ne? So eine Reaktion, oder?
Wie haben Sie es ist nicht verletzend, aber es ist irgendwie so, ja, enttäuschend. Und es ist ja dann so, dass die einem dann auch leid tun. Mhm. Ja? Und das ist so eine verpasste Chance der Kommunikation. Ich bin ja dann nach ein paar Wochen wieder im Büro gewesen und da waren die auch alle so mit Grabesstimme und ganz laut. Und da war ich ja dann der Chef, hab mal ans Glas geklingelt und gesagt, pass mal auf, Leute, ich bin zwar traurig, aber ich bin nicht krank. Ihr könnt ganz normal mit mir reden.
Lässt sich denn zwar mit Trauer, aber dennoch mit guter Laune womöglich über das Thema Tod und Sterben sprechen?
Also ich versuch's und ich glaube, es gelingt auch gelegentlich. Und da das ja uns alle betrifft irgendwann, auch die Gesunden, also es ist noch nie jemand gesund gestorben, also irgendwann sind wir halt alle dran. Und dann muss man es halt akzeptieren und dann kann man auch vielleicht mal drüber schmunzeln.
Jetzt sind Sie unheilbar an Lungenkrebs erkrankt, haben mehr als 30 Chemotherapien hinter sich. Die 35. glaube ich, steht inzwischen an. Können Sie uns beschreiben, was das für eine Situation war, als die Diagnose kam?
Ja, da muss ich ehrlich sagen, ich bin ja nun seit 55 Jahren Kettenraucher, habe sehr früh angefangen zu rauchen, was mein Vater ein bisschen mit Schuld war, der das, glaube ich, so als Mutprobe mal verstanden hatte. Und die habe ich aber dann für mich bestanden und bin dann dabei geblieben. Da ist das dann nicht so ein ganz großes Wunder. Und es ist halt nicht jeder Helmut Schmidt, der da mit 96 wird. Und als dann eine Metastase entdeckt wurde im Halswirbel und dann die Frage war, wo kommt die wohl her, war das für mich auch ohne nähere Untersuchung schon ziemlich wahrscheinlich. Und so ist es halt gekommen und da kann ich mich jetzt auch nicht ernsthaft drüber beschweren.
Konnten Sie dann gleich drüber sprechen? Sind Sie offen mit der Diagnose umgegangen? Wie war das?
Ja, also ich habe das jedem gesagt, der es nicht hören wollte. Hab dann natürlich viel mit meinem Sohn drüber gesprochen, der natürlich völlig entsetzt war. Aber ja, ich halte nichts davon, also das zu verstecken. Ich weiß noch damals, als meine Frau krank war, da waren wir auf irgendwelchen Partys. Und da war auch eine andere Dame, die auch schwer an Krebs erkrankt war. Und die wurde dann von irgendwelchen Leuten gefragt, wie geht's dir? Ja, super, super. Naja, und meine Frau hat immer gesagt, nee, ich habe Krebs. Aber mir geht's trotzdem gerade ganz gut.
Ja. Ich musste da an Mildred Scheel denken, als damals Walter Scheel Bundespräsident wurde. Ich glaube, 74 war das. Und da sie war Radiologin und da war Krebs noch so ein Tabuthema. Und da hat sie gesagt, das ist jetzt eine Chance, jetzt gründe ich die Deutsche Krebshilfe. Hat sich denn Ihrer Meinung nach dahingehend etwas verändert? Sie sprechen jetzt von vor 19 Jahren, als Ihre Frau an Krebs erkrankt war. Ist das Thema Krebs ein bisschen aus der Tabuzone rausgeholt worden?
Ich glaube ja. Und es gibt vor allem, das ist jetzt mal eine positive Seite des Internets. Es gibt halt auch wahnsinnig viele unseriöse, aber es gibt auch wahnsinnig viele seriöse Informationsquellen. Und da gehört die Krebshilfe mit dazu. Und die hätte es halt ohne Mildred Scheel nicht gegeben. Und da häuft sich wahnsinnig viel Wissen an. Und alle Leute gucken ja immer auf Wikipedia, ich gucke jetzt immer auf Onkopedia. Da können Sie genau über die neuesten Studien informiert werden und wie die Überlebenszeiten so sind. Also das sind halt alles Wissenschaftler und wissenschaftliche Publikationen, die aber relativ verständlich sind. Und also da gibt es keinen Mangel an Informationen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Leute, die davon betroffen sind, auch ungefähr eine Ahnung haben, was da so bei Ihnen los ist.
Sie haben Lungenkrebs und wir sprechen über das Leben und Sterben. Wie haben Sie denn eigentlich reagiert, als Ihnen ein Arzt sagte, Sie haben nur noch begrenzte Lebenszeit? Wurde Ihnen das so mitgeteilt? Wie war das?
Nö, das sagt Ihnen ja keiner, sondern das habe ich mir selber recherchiert. Also vom Arzt hören Sie gar nichts über Lebenserwartung. Das Maximum, was ich von denen höre, ist, Sie werden nicht 80.
Ja.
Ja, ich bin nicht 68, das wäre noch lange hin und wäre auch eine schöne Zeit noch. Und nee, das habe ich mir selber zusammen recherchiert und habe halt dann eben bei Onkopedia und so geguckt. Also die durchschnittliche Überlebenszeit mit diesem kleinzelligen Lungentumor, den ich habe, das ist der blödere von den zwei Sorten, den haben auch nur 10% der Leute, da ist die durchschnittliche Überlebenszeit halt 12 Monate. So. Und das war jetzt dann, wäre dann im März zu Ende gewesen. Jetzt bin ich also schon im dritten Bonusmonat.
Sie sprechen von der Bonusphase jetzt gerade.
Ja. Ja, weil ich habe also, ich bin halt sehr realistisch und habe gesagt, okay, es hat jetzt keinen Sinn, mich gegen irgendwas aufzulehnen, was ich nicht verhindern kann. Ich kann es nicht verhindern. Ich werde irgendwie sterben. Und dann habe ich alle meine Freunde darauf eingeschworen, dass ich im Februar, spätestens Ende März, tot bin. So. Und die gucken mich jetzt alle an und sagen, du bist ja immer noch lebendig. Ja? Und ja, ist so, aber das ist halt begrenzt. Ja. Also mein Beispiel ist, mein Durchhaltebeispiel ist mal Rudi Carrell, der hat es 18 Monate geschafft. So, dann hätte ich ja noch 3 Monate, immerhin.
Interessant finde ich dennoch, dass Sie sagen, ein Arzt hat mit Ihnen darüber nicht gesprochen. Haben Sie denn, nachdem Sie es recherchiert haben, einen Arzt drauf angesprochen?
Ja, aber Ärzte haben halt das Problem, dass sie erstmal schlecht einschätzen können, wie ihre Patienten so drauf sind, ja, wie die das verkraften. Dann haben sie das bei mir gemerkt, dass ich eigentlich ganz gut das verkrafte und legen sich aber deshalb nicht fest, weil es halt ja ein großes Überraschungspaket ist. Und wir haben dann so eine neue Immuntherapie gemacht und dann habe ich ihn natürlich ausgequetscht und mit Fragetechniken, die ich halt im Journalismus gelernt habe. Und dann habe ich dann einen immerhin dazu gekriegt, der sagte, ja, also 2 Patienten haben damit jetzt schon 2 Jahre überlebt. Ich sage, okay, aber die anderen 10.000 nicht. Ne? Und zuckt er die Achse. Also sie bekommen nie eine richtige Aufklärung. Es ist aber wahrscheinlich auch richtig, denn die Menschen sind alle verschieden und sind bestimmt auch komische dabei. Und nachher verklagt ihn noch irgendeinen. Die wollen halt auch nicht verklagt werden. Sie haben gesagt, ich habe noch 14 Monate und jetzt bin ich schon nach 12 Monaten gestorben oder sowas. Und vor allen Dingen, man weiß es auch wirklich nicht.
Ja. Ja. Sie machen gerade einen Eindruck, als ging es Ihnen wirklich richtig gut. Aber so von außen kann man ja immer nicht reingucken. Wie geht's Ihnen?
Naja, durchwachsen. Also ich merke, wie die Kräfte schwinden. Also ich habe so eine tolle Waage, die mit dem Internet verbunden ist. Die hat mir jetzt gratuliert, dass ich 15 Kilo abgenommen habe. Finde ich jetzt nicht gut, weil diese 15 Kilo, die jetzt weg sind, das sind alles meine Arm- und Beinmuskeln. Und das merke ich. Und ich laufe halt manchmal rum so wie Joe Biden. Manchmal geht es auch ein bisschen besser. Aber längere Strecken oder Treppen nach oben sind überhaupt nicht mehr mein Ding. Und ich weiß neulich zum ersten Mal seit Jahren mal in so einem Swimmingpool und habe festgestellt, also schwimmen kriege ich nicht mehr hin. Ja, also,
warum nicht?
Weil ich einfach weder in den Beinen noch in den Armen genug Kraft habe. Also ich sag mal, ich würde vielleicht noch den Beckenrand erreichen oder so, aber ich würde da jetzt nicht in einen See hineinschwimmen. Ja.
Dass die Muskelkraft schwindet, ist das eine Folge der Chemotherapie oder womit hängt das zusammen?
Das habe ich die gefragt und die Ärzte meinen, der Krebs frisst mir das weg. So, und das führt auch dazu, ich kann ja auch alles essen, was ich nicht essen soll. Also, wo wir normalerweise sagen, Junge, vermeide das mal, fette Bratwürste, Sahnesoße, Nudeln.
Ist wahrscheinlich gut für Sie.
Kann ich kiloweise essen, ohne 1 Gramm zuzunehmen, ja.
Wir wollten über das Thema Krebs sprechen, denn etwa jeder zweite Mann in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens einmal an Krebs. Bei Frauen sind es 2 von 5. Hatten Sie sich denn eigentlich vor Ihrer Krebserkrankung mit dem Thema auseinandergesetzt?
Ja, aber eher so im Vorbeigehen und spaßig, so nach dem Motto, na irgendwann wird es mich vielleicht mal erwischen oder so. Aber ich habe es halt weggeredet. Ja? Aber es ist natürlich klar, Rauchen ist extrem ungesund. Und haben mir auch viele Freunde gesagt, die sich das auch selber abgewöhnt haben.
Hatten Sie es mal probiert?
Ja, einmal habe ich sogar probiert und auch geschafft. Und dann, dann gab es auch wieder irgendeinen Ehekrieg und habe mich so aufgeregt, habe ich dann wieder angefangen. Aber ich glaube, 2 Monate war ich sozusagen Nichtraucher. Und ganz ohne Hilfsmittel, einfach systematisch runtergefahren. Da habe ich immer gesagt, du rauchst jetzt nur noch, wenn du unbedingt musst. Und da war ich dann so auf 10 Zigaretten gekommen, von 40 runter. Und den Rest habe ich einfach aufgehört. Mhm. Ja. Da unsere Ehe aber immer sehr aufregend war und sagen wir, alle 2 Monate mal Scheidung war. Und ja.
Und es ist am Ende doch eine Sucht, muss man ja auch
es
sagen.
Es ist einfach,
ne?
Eine Suchtkrankheit, ja. Eine blöde und ja, aber jetzt ehrlich gesagt, am Ende meines Lebens, nach 55 Jahren Rauchen, werde ich da jetzt nichts mehr ändern.
Ja. Haben Sie dann nach der Diagnose Lungenkrebs lange überlegt, ob Sie mit einer Chemotherapie beginnen sollen oder nicht?
Nee, das war für mich ganz klar. Also Also erstens lehne ich alle diese Hexenmedizin und sonst sowas, komische Salben und so, lehne ich alles ab. Bin ein treuer Anhänger der Schulmedizin, weil ich bewundere Ärzte, was sie alles können. Und das war mir völlig klar, dass ich jetzt alle Segnungen der Pharmaindustrie da in mich reinstopfen werde. Ja.
Und wenn das Gift der Chemo in die Zellen läuft, dann passiert ja was mit dem Körper. Gibt es da Reaktionen im Anschluss? Wie ist das?
Also ich hatte da auch nicht so eine Ahnung. Ich hatte bei meiner Frau, die hat das nicht so gut vertragen. Die hat sich wahnsinnig viel übergeben und so. Ich hatte eigentlich nichts. So, also ich kriegte da meine Infusionen und dachte immer, jetzt hänge ich gleich über der Klosche. Nein, nichts, null. Und das kam immer so ein paar Tage später, dass man ein bisschen schlapp war oder so. Aber das war eigentlich alles gut verträglich, weil man auch gegen alle möglichen Nebenwirkungen auch schon parallel irgendwelche Medikamente kriegt. Also mir ist noch nie übel gewesen. Und das, also das Schlimmste, was ich mal hatte, war eine Verstopfung. Ja? Mhm. Und wenn man die Beipackzettel liest, dann kann man auch nur lachen, weil da steht also alles drin. Ja? Also sie haben Durchfall oder Verstopfung, es juckt oder sie sterben. Also es ist, steht alles drin.
Ja, es muss halt einfach drinstehen. Ja. Ne? Aber wahrscheinlich macht das auch was mit einem, dass man so eine Erwartungshaltung entwickelt, oder
am
nicht?
Am Anfang, und dann habe ich mir gedacht, also die werden schon wissen, was sie tun. Und mir ging's. Und das war ja immer das, ich habe also parallel noch so einen Palliativarzt am Start, mit dem ich mich immer berate und habe immer gesagt, es ist ganz komisch, ich bin todkrank, fühle mich aber ganz runter. Und ja, dann sagt er, genießen Sie es.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in unserer Sendung mit Georg Streiter heute Vormittag. Monika Friedrich schreibt uns per Mail ins Studio. Ich bin Koordinatorin vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Leonberg und Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin. Viele Menschen verlassen den Raum beim Thema Sterben, Tod und Trauer. Mir liegt auch sehr daran, dieses Thema öffentlich zu machen. Auch Kinder haben das Recht, mit einbezogen zu werden. Vermeintlicher Schutz hilft da oft nicht weiter. Verhinderte Trauer behindert das Leben. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen. Danke an Georg Streiter für den Mut, heute Gast zu sein. Noch eine gute verbleibende Zeit. Bei Bedarf gibt es eben auch die Möglichkeit der Hospizbegleitung, sagt sie. Georg Streiter, Sie haben, glaube ich, auch Erfahrung damit gemacht, als Ihre Frau damit starb und mit den Kindern. Wie sind Sie da umgegangen?
Also das haben wir uns sehr genau überlegt und haben uns auch beraten lassen. Man sollte sich immer beraten lassen, und zwar nicht von irgendwelchen Internetblasen, sondern von Leuten, die sich da auskennen. Und wir haben damals zu unserem Entsetzen erfahren, dass wahnsinnig viele Eltern, wo ein Elternteil krank ist, die Kinder irgendwie wegorganisieren zu Oma und Opa und dann kommen die nach 4 Wochen wieder und Vater oder Mutter sind tot und wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Wir haben das anders gemacht. Wir haben natürlich jetzt nicht gesagt, Mama stirbt jetzt, sondern wir haben gesagt, sie ist schwer krank und wir hoffen, dass es gut ausgeht. Es kann aber auch schlecht ausgehen. So, damit die schon mal eine Idee haben, dass jetzt nicht alles super in Ordnung ist und dass da schon eine gewisse Gefahr droht. Und es ist auch, und die waren auch beim Sterbeprozess dabei, jedenfalls der Große. Der Kleine hatte sich morgens das angeguckt und hat gesagt, das ist nicht mehr meine Mama und ich gehe jetzt ins Schwimmbad.
Wie alt waren die Kinder damals?
10 war der damals und der andere war 13. Und der Große ist dann dabei geblieben. Und das ist nicht schön, aber es ist wichtig und es ist vor allen Dingen wahnsinnig wichtig, dass sie da involviert sind und dass sie mit dabei sind, also auch geistig mit dabei sind und dass sie einfach mal die Erfahrung machen, dass ein Mensch auch sterben kann. Das ist jedenfalls ist keine schöne Erfahrung, aber noch schrecklicher ist es, wenn sie irgendwie wiederkommen und ist einfach einer weg.
Ja, das gar nicht dann greifbar machen können. Und um Abschied nehmen zu können und auch diesen Prozess zu erleben. Ja.
Und das kann individuell laufen, wie man will, aber man muss Abschied nehmen können.
Wie ist es denn jetzt mit Ihrem eigenen Abschied? Wie gucken Sie zurück auf Ihr Leben? Also als wir gemailt hatten, da schrieben Sie, ja, ist egal, wann Sie anrufen, nach dem Motto, ich schlafe sowieso sehr schlecht. Und in der Nacht sind die Gedanken ja manchmal ganz andere als am Tag.
Ja, wobei, also meine Gedanken, also ich bin jetzt nicht so der große Grübler. Und ich bin halt überrascht, dass ich immer noch lebe, weil ich allen meinen Freunden gesagt habe, spätestens im März bin ich tot. Jetzt bin ich, jetzt haben wir Juni, Ende Juni, bin immer noch lebendig. Und das hat mich ein bisschen aus dem Tritt gebracht, weil ich sozusagen für die Zeit jetzt keine Planung habe. Und aber ich merke natürlich schon, dass die Kräfte schwinden und mache jetzt auch keine großen Pläne. Und ich treffe Leute, genieße das Leben, soweit es irgendwie möglich ist. Und ich hatte schon mal erwähnt, ich kann jetzt essen, was ich will und versuche auch noch irgendwie kulturell was mitzukriegen. Und also ja, es macht eigentlich Spaß, das Leben.
Weil Sie ja mit einem Zeitpunkt gerechnet hatten zu versterben, haben Sie dann Ihr Begräbnis schon vorbereitet?
Ja, also jedenfalls so weit wie möglich. Das haben wir beim Tod meines Sohnes zum ersten Mal gemacht. Es gibt so eine Online-Plattform, ich will jetzt keine Werbung machen. Und da kann man sich zusammenklicken, ich hätte gerne Erdbestattung, Feuerbestattung, Seebestattung, hätte gerne einen Blumenstrauß, zwei Blumenstrauße, drei Blumenstrauße, mit Musik, ohne und so weiter. Und dann kriegt man von denen ein Angebot. Und das hätte meinem Sohn sehr gut gefallen, weil das spart halt schon viel Kosten. Ja, also es ist jetzt halt so, ich lebe in Berlin und meine Frau und mein Sohn sind in Wedel bei Hamburg beerdigt, das sind 300 Kilometer weg. Und da muss jetzt nicht ein örtlicher Bestatter mit seinem Auto nach Berlin fahren, 300 Kilometer, die Urne mitnehmen, wieder zurück. Die kann man auch verschicken. Und also man muss jetzt dafür nicht extra viel Geld ausgeben, aber schon ein bisschen Geld. Das muss schon würdig sein. Ne?
Sie klingen sehr pragmatisch dabei.
Ja. Ich weiß auch schon, wer mich verabschiedet. Und ich hoffe, dass der dann nicht in Honolulu im Urlaub ist oder sowas. Würde er, glaube ich, aber auch abbrechen dann. Und mein Sohn steht mir jetzt immer auf den Füßen und sagt, jetzt mach bitte mal eine Liste, wer da alles eingeladen werden soll. Also da bin ich jetzt so ein bisschen nachlässig geworden. Ja? Nachdem jetzt sozusagen das große Finale im März nicht passiert ist, lasse ich jetzt organisatorisch einiges hängen. Aber wenn ich dann heute Abend nach Hause komme, nochmal motiviert durch Sie, werde ich dann nochmal, ja, also ein paar Sachen müssen noch geregelt werden, aber es sind, sagen wir mal, 90% geregelt.
Sie haben auf Ihrer Internetseite einen Blog und der letzte Artikel ist aus dem Februar. Fokussieren Sie sich und unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig?
Ja, also ich habe da auch drüber nachgedacht und habe gedacht, jetzt kümmere ich mich erstmal um mich. Und das, was ich da so geschrieben habe, hat immer großen Spaß gemacht, aber das ist ja jetzt auch meine letzte große Geschichte, die mich selber betrifft und die muss ich nicht aufschreiben, sondern die lasse ich geschehen und erzähle sie.
Wobei es interessant war, in Ihrem letzten Artikel hatten Sie dann einen Grabstein eingebaut. War das Zufall?
Ja, da hatte ich ja noch gar keine Diagnose und gar keine Ahnung. Das war der Grabstein von Kohl, ne?
Ne, Sie kritisieren den Bundesbeauftragten für Datenschutz, der die Bundesregierung für die Facebook-Seiten verbieten möchte. Und da zitieren Sie Ihren Papa nämlich. Ja. Und ich kann es gerade vorlesen, ich habe es hier liegen. Mein kluger und lustiger Vater verspottete Rechthaberei gern mit dem Hinweis, dass auf dem Grabstein dann zwar er hatte Vorfahrt steht, man aber trotzdem tot ist.
Ja, genau.
Da ist der Grabstein drin. Also war dann doch Zufall, oder wie?
Das war wirklich Zufall. Da hatte ich einfach nichts, eine Ahnung. Also, nee. Tja, manchmal, ich habe auch im Februar letzten Jahres endlich mal gemacht, was mir ein befreundeter Palliativmediziner dringend empfohlen hatte, endlich mal die ganzen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und so, habe ich alles perfekt aufgeschrieben, ohne dass ich eine Ahnung hatte, dass ich krank bin. Ja?
Ist ja vielleicht auch in der Situation, das dann besser zu machen, oder?
Ja, man sollte es eigentlich machen, wenn man gesund ist. Ja? Also kann man gar nicht früh genug machen, denn auch wenn wir jetzt hier gleich rausgehen, kann uns ja ein Ziegelstein auf den Kopf fallen.
Wir wissen es alle nicht, ja.
Oder der Bus überfährt uns und wir wissen es einfach nicht. Und da ich jetzt nur schon ein paar Todesfälle hatte, weiß ich, wie wichtig es ist, wenn Sachen geregelt sind. Also zum Beispiel, wenn die Eltern sterben, dass man die Heiratsurkunde irgendwie hat, weil ohne Heiratsurkunde wird hier irgendwie keiner beerdigt. Das ist warum auch immer. Und das muss man einfach haben. Man muss das regeln. Und man muss auch regeln, wer darüber über sein eigenes Schicksal bestimmt, wenn man es nicht mehr kann.
Ja, jetzt haben Sie eben den Tod Ihrer Frau erwähnt und auch den Tod Ihres Sohnes. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für Eltern, ein Kind zu verlieren. Wie hat das Ihr Leben verändert?
Ja, total. Also äußerlich nicht so. Und ich habe mich da so durchgewurschtelt. Aber ich muss sagen, dass ein erwachsener Mensch stirbt, auch wenn er mit 45 stirbt, das ist das eine, das ist schlimm. Aber ein Kind, was irgendwie, der war damals 27, da kommen sie eigentlich nicht drüber hinweg. Und ich habe hab immer virtuellen Kontakt mit ihm und so. Und also das werden sie nicht los und das kriegen sie auch nicht raus aus den Klamotten. Man funktioniert und man kann auch lachen und was weiß ich. Aber es ist so ein Grundschatten, der da einfach über dem Leben liegt und der bleibt.
Gibt es dann Fragen, die Sie sich stellen?
Ja, tausende. Also jetzt nicht mehr so. Und es war ja ein Suizid. Und da fragt man sich natürlich immer, habe ich genug getan? Habe ich genug beobachtet? Hätte ich noch was machen können? Und so. Ich habe ihn ja 2 Stunden vorher noch gesehen. Und aber das sind Fragen, die führen alle ins Nichts. Und ich muss sagen, ich habe mich seitdem sehr intensiv mit dem Thema befasst. Und habe damals natürlich auch zig Anrufe und Gespräche geführt mit Freunden und so. Und das Erstaunliche ist, jeder Zweite erzählte mir von einer Geschichte im Familienkreis oder im engeren Bekanntenkreis. Und das Thema wird einfach verschwiegen. Und das finde ich nicht angemessen. Wenn man mal überlegt, es gibt im Jahr ungefähr 10.000 Suizide, die bestätigt sind.
Die Zahl ist glücklicherweise sehr zurückgegangen.
Die ist zurückgegangen. Aber sie ist immer noch deutlich höher als sämtliche Todesfälle durch Verkehrsunfälle, durch Gewalttaten, Mord und Totschlag, durch Drogentote und so. Und wenn wir über Drogentote reden, über überfahrene Fahrradfahrer und so, Riesendebatte, Suizid wird einfach weggedrückt.
Für Eltern, die sich Sorgen machen, gibt es Anzeichen, auf die man reagieren sollte?
Ja, das sind Anzeichen, dass Gewohnheiten sich ändern. Ja, was weiß ich, wenn die eine eigene Wohnung haben, dass sie die nicht mehr putzen oder dass sie nicht mehr ordentlich essen oder dass sie sich vernachlässigen oder dass sie Interessen nicht mehr nachgehen, denen sie vorher nachgegangen sind. Es gibt da, das habe ich aber leider auch erst hinterher entdeckt, es gibt eine ganz tolle Seite, es gibt eine deutsche Gesellschaft für Suizidprävention, eine 50 Jahre alte Gesellschaft. Die haben auch eine Website, die heißt irgendwie suizidprophylaxe.de. Ein Wort, was schwer zu schreiben ist leider. Da gibt's ganz tolle Hinweise. Also auch, wie man das Gespräch mit jemandem führen kann, wo man das Gefühl hat, da stimmt was nicht, vielleicht tut er sich was an oder sie. Und man kann mit den Leuten sprechen. Und das ist da auch wirklich sehr detailliert aufgeführt. Und die Hauptbotschaft ist immer, dass man demjenigen oder derjenigen, wo man sagt, da stimmt was nicht, das Gefühl gibt, ich bin ansprechbar und ich bin für dich da. Und das ist natürlich innerhalb der Familie manchmal anders, weil die natürlich sagen, die Familie ist befangen. Aber das gilt natürlich für alle Leute, die Kontakt mit denen haben. Und das sollte sich jeder mal angucken. Und ich glaube, es kennt auch immer jeder irgendeinen, wo er das Gefühl hat, da stimmt was nicht.
Wir sprechen über Leben und Sterben. Gab es eigentlich etwas, was Ihnen in schweren Zeiten geholfen hat? Wir haben jetzt gerade eben darüber gesprochen, dass Sie Ihren Sohn verloren haben, einen ihrer Söhne.
Ja, mir hat damals, also ich war wirklich völlig aus der Kurve, ja. Und da hat mich aber gerettet, dass ich gerade am nächsten Tag eigentlich einen neuen Job antreten sollte. Das habe ich dann natürlich verschoben, aber ich habe diesen neuen Job gemacht, weil das Einzige war, was mir dann noch Struktur gegeben hat. Ja, da hatte ich eine Aufgabe, die war auch jetzt nicht für jedermann wichtig, aber für mich war sie wichtig, und weil ich damit auch Geld verdient habe. Und das hat mich eigentlich über ein halbes Jahr dann auch gerettet. Ja.
Es heißt ja so oft, Rituale sind für uns Menschen so wichtig. Das steckt auch da drin, oder?
Ja, man braucht einfach eine Struktur und man muss wissen, dass wenn man aufsteht, es was zu tun gibt, außer zu trauern. Ja? Also und die Gefahr ist halt ganz groß, dass man da richtig in ein so tiefes Loch fällt, dass man da nicht wieder rauskommt. Und das habe ich dann auch für mich gesehen, habe die Gefahr aber auch gesehen Das war beim Tod meiner Frau auch so, aber da hatte ich ja die beiden Kinder, die sozusagen als Aufgabe da waren. So, der Große ist jetzt 33, die Frau ist verstorben und das war jetzt schon also richtig ein tiefes Loch und da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht abgleitet oder sich gehen lässt und dann so komische Sachen macht, sich nicht mehr wäscht oder so. Ja.
Ja, auf der anderen Seite könnte ich mir aber vorstellen, wenn dann wieder so viel Struktur da ist, man im Job gefordert ist, es kann auch diese Zeit der Trauer zu kurz kommen, denn die ist doch auch wichtig. Das ist ja auch ein Prozess.
Die ist auch wichtig, aber also ich glaube nicht, dass sie zu kurz gekommen ist, denn sie geht ja bis heute. Also ich trauere jeden Tag und habe auch sozusagen jeden Tag. Also wir haben unser Medien, er lebte in Hamburg, ich in Berlin. Und wir haben jeden Tag WhatsApp-Nachrichten, 20, 30 Stück ausgetauscht, weil wir auch einen sehr ähnlichen Humor hatten. Also wir konnten uns zum Beispiel immer köstlich amüsieren über Nordkorea und Kim Jong-un und so und diese ganzen seltsamen Dinge. Und sowas geschieht ja heute auch und da haben wir uns ständig drüber ausgetauscht. Was erstaunlich ist, zum Beispiel, er hatte wahnsinnige Angst vor einem Konflikt zwischen China und Taiwan. Das hat ihn wirklich beunruhigt. Und er ist Ende Januar 2022 gestorben und hat diesen russischen Überfall auf die Ukraine gar nicht mitbekommen. Da glaube ich, das hätte ihn wirklich wahnsinnig gemacht. Also er hatte wirklich Angst vor Krieg, ich auch.
Angela Merkel zog kurz die Augenbrauen hoch, in Klammern ein schlechtes Zeichen. Georg Streiter, so schreiben Sie es in einem Ihrer Blog-Einträge über die Zeit als stellvertretender Regierungssprecher. Was folgte denn in der Regel auf dieses Augenbrauen hochziehen?
Ein zynisches Grinsen oder irgendeine wütende Äußerung. Also sie kann sich schon ärgern, wahnsinnig ärgern, wenn Sachen einfach nicht klappen. Also wenn Sachen nicht klappen, die klappen müssen. Also wenn man zu früh ist, wenn man zu spät ist, wenn man seine Sachen nicht dabei hat und sowas.
Mitte Juli wird Angela Merkel 70. Jetzt haben Sie eben mal gesagt, Sie machen keine Pläne, aber da vielleicht doch. Gehen Sie hin?
Nee, da bin ich auch gar nicht eingeladen. Also wir haben so gut wie keinen Kontakt und das ist auch gut so. Ich meine, sie hatte wahrscheinlich 10.000 Leute in ihrem Handy gespeichert und da hat sie mal ein bisschen aufgeräumt und ich glaube, das tut ihr auch ganz gut.
Wie war denn dann der Abschied als stellvertretender Regierungssprecher? Sie waren das immerhin gut 6,5 Jahre lang.
Ich war ja zum Schluss auf dem Ticket der CSU, das war ein bisschen komisch, weil die irgendwie ganz vergessen hatten, mir Bescheid zu sagen, was Frau Merkel wahnsinnig empört hat. Und dann hat sie mich auf einen Tässchen Kaffee eingeladen in ihr Büro, hat mir noch ein Bild geschenkt und wir haben nett geplaudert. Und die Zeit hat sich dann genommen, noch mal eine halbe Stunde, um sich ordentlich zu verabschieden. Und das finde ich gut.
Wie oft in Ihrer Zeit als stellvertretender Regierungssprecher haben Sie gesagt, boah, bin ich froh, dass ich gerade nicht in deren Situation bin?
Eigentlich jeden Tag. Also die Kommunikation mit ihr funktioniert ja meistens über SMS. Und wenn man da innerhalb von 30, und man hat immer eine Antwort bekommen, immer. Und wenn nicht, dann habe ich immer gedacht, dann schläft sie oder sie ist tot. Ja? Und ist sie ja nicht. Und das fand ich schon toll, diese Zuverlässigkeit und Klarheit in der Kommunikation. Da sind, glaube ich, Frauen auch einfach besser als Männer, weil sie diese...
Ach, ich glaube, das Schlampigkeit gibt es überall. Also das hat nichts mit Geschlechtern zu tun, oder?
Ja, aber so Zuverlässigkeit und Wissen, was wichtig ist und vor allen Dingen sich selber so klar ausdrücken, dass der andere es auch versteht. Das ist, glaube ich, also habe ich immer so erlebt bei meinen zwei Chefinnen, ausgeprägter gewesen. Ja, Männer, die murmeln dann irgendwas vor sich hin. Und Frauen sagen dann klipp und klar, das war gut und das war schlecht und dann weiß man gleich Bescheid. Das schätze ich.
Wie gut kennen wir denn Angela Merkel? Also es gibt ja viel, was über sie erzählt wird. Sie haben sie intensiv erlebt. Welche Dinge konnte sie vielleicht gut verbergen?
Ihren Humor konnte sie ganz gut verbergen. Also sie ist unglaublich lustig und kann auch so Stimmen imitieren.
Wen hat sie regelmäßig imitiert?
Naja, als ich sie kennengelernt habe, hat sie immer Kohl imitiert und das andere verschweigen wir mal.
Ach schade, Sie können es doch jetzt sagen.
Und nee, die lebt ja noch und die anderen, die sie imitiert haben, leben ja auch noch. Und aber sie konnte halt auch sich auch köstlich amüsieren. Also es gab ja dann regelmäßige Treffen, auch so vor Kabinettssitzungen und dann hat sie immer geguckt, was die SPD so macht. Und dann, da war ja immer das Problem, dass man abstimmen musste, was geht und was geht nicht. Und bei der SPD wird ja auch gern gestritten. Und dann haben die einen Hü gesagt, die anderen Hott. Und damals war der Gabriel SPD-Vorsitzender. Dann hat sie sich so köstlich amüsiert am Anfang 2014. Dann hat der Gabriel dann einfach beiden geschrieben, so machen wir es. Was ja nicht sein kann, ja, weil man, entweder macht man es so oder so, aber beiden geschrieben, so machen wir es. Und da konnte sie sich wegwerfen vor Lachen, ja. Und das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, sie ist sehr empathisch. Zeigt sie auch nicht so oft. Und also auch wenn Leute irgendwie krank sind oder so, dann besucht sie die im Krankenhaus und so. Das kriegt halt auch nicht jeder so mit. Also da nimmt sie sich schon Zeit für, obwohl sie ja, sag ich mal, zumindest in ihrer Zeit als Kanzlerin eigentlich überhaupt keine Zeit hatte. Ja.
Auf der anderen Seite fragt man sich, wie die einst mächtigste Frau der Welt, die für Maß und Mitte stand, so ein gespaltenes Land hinterlassen kann. Haben Sie Antworten?
Tja, also das hat natürlich viel mit der Migration zu tun. Und ich hatte in dieser berühmten Nacht Dienst, als da von Ungarn die ganzen Flüchtlinge nach Deutschland kamen, da rief sie mich halt nachts um 23:45 an und meinte, das wird jetzt ein bisschen ungemütlich. Und es wurde ja auch richtig ungemütlich. Und das hat sie aber durchgezogen. Sie hat ja nicht die Grenzen aufgemacht, sondern sie hat sie nicht zugemacht. So. Und das wird ja auch immer falsch erzählt. Wie auch immer, das lag ihr irgendwie am Herzen. Und weil sie auch nicht wollte, dass in Zeiten des Internets, wo jeder eine Handykamera hat, Bilder um die Welt gehen, wo irgendwie deutsche Polizisten auf syrische Flüchtlinge einprügeln und so. Das wollte sie einfach nicht. Und das war ja im Ansatz auch richtig. Und sie hat ja dann auch dann irgendwie mit diesem Türkei-Abkommen hat sie dann auch irgendwie dafür gesorgt, dass das teilweise in geregelten Bahnen ablief. Aber das Ganze ist hat sich dann irgendwie verselbstständigt und ist dann auch ein bisschen ausgeufert alles. Und es hat ja bis heute keiner Lust, das wirklich zu regeln, ja, weil auch keiner irgendwie was Böses sagen will. Wir sind ja so eine Konsensgesellschaft und wollen, dass alle zufrieden sind. Das geht aber in diesem Fall nicht.
Wie politisch sind Sie denn weiterhin als Mensch?
Also etwas weniger, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht interessiere. Ich nehme das alles wahr, bin zunehmend entsetzt, muss ich sagen, wie wir Probleme vertagen oder verquatschen. Denke mir nur, ich werde die Lösung halt nicht mehr mitkriegen. Ja?
Ja, wir haben über Leben und Sterben gesprochen, aber trotzdem über Lösungen zu sprechen, ist ja manchmal ganz hilfreich. Und wenn Sie jetzt etwas politisch zu verantworten hätten, was würden Sie denn entscheiden wollen?
Naja, ich würde entscheiden wollen, dass wir halt das Geld nicht aus dem Automaten kriegen und dass wir nur so viel Geld ausgeben können, wie wir haben. Und dass wir dann vielleicht mal auf manche schönen Sachen verzichten müssen. Ja? Und das muss man den Leuten einfach mal sagen. Ich halte zum Beispiel diese Rente mit 63 für völligen Wahnsinn. Ja? Kostet einfach Geld. Und der berühmte Dachdecker mit dem kaputten Rücken.
Mit dem Gegenbeispiel wäre ich Ihnen jetzt gekommen. Das kommt dann nämlich immer. Ja, was sagen Sie dazu?
Das sind immer wenige Dachdecker. Ja? Und die meisten sitzen da und finden das klasse, dass sie jetzt mit 63 schon frei haben. Und das ist nicht in Ordnung. Und da muss man einfach sagen, es geht so nicht. Und es gibt halt viele Sachen, wo sich aber die Politik nicht traut, einfach mal klare Kante anzumelden, um die Leute nicht zu erschrecken und weil sie auch gerne in 4 Jahren wiedergewählt werden wollen. Und es reicht eben nicht, Politik mit einer Perspektive von 4 Jahren zu machen, sondern vielleicht von 40. Ja.
Würde es denn helfen, wenn wir sagen, im Parlament ist es so, es gibt einfach nur 2 Legislaturperioden und was ich in dieser Zeit nicht geschafft habe und umgesetzt habe, das werde ich in einer längeren Zeit vermutlich auch nicht schaffen. Also bleibt es dabei, ich kann mich nicht wieder aufstellen als Kandidatin oder Kandidat.
Ja, wäre vielleicht eine Idee. Aber dazu muss es ja eigentlich gar nicht kommen. Es muss einfach mal dazu kommen, dass auch, also sagen wir so, Politiker sind ja nicht so, dass sie denken, den ganzen Tag darüber nachdenken, wie können wir die Menschen quälen oder so. Die sind ja in guter Absicht unterwegs. Aber leider ist die gute Absicht die, Leute nicht zu erschrecken, nicht weh zu tun. Und wir haben halt viele Sachen, die nicht in Ordnung sind, die dann auch einfach mal, oder die Luxus sind oder die schön sind, aber wo man dann auch irgendwann mal sagen muss, das war jetzt schön, aber das können wir uns jetzt nicht mehr leisten, weil wir jetzt halt auch vielleicht noch Panzer kaufen müssen oder noch Richter einstellen müssen oder Lehrer einstellen müssen oder Kindergärten bauen müssen etc. Ja? Die berühmten Überlandstromtrassen, ja, also da war ich schon 2012, ging das schon los, da ging es irgendwie um 2.500 Kilometer Stromleitung. Ich glaube, da sind ein paar hundert Kilometer gebaut. Und ich meine, das hat jetzt 12 Jahre gedauert. Das dauert alles endlos.
Ja? Es bräuchte aber dann einen generellen Umschwung und Umdenken in der Politik, nicht in Legislaturperioden zu denken, sondern über weitere Zyklen hinaus.
Ja, genau, das wäre schön. Also, dass man einfach mal über die Sache nachdenkt und nicht bis zur nächsten Wahl. Ja? Also, und es ist auch, ehrlich gesagt, es ist ja auch völlig wurscht, ob der nächste Bundeskanzler von der SPD oder von der CDU ist, weil die Probleme sind ja immer noch da. Und es wäre ja schön, wenn man die Probleme mal lösen würde.
Sie kennen ja nun viele Menschen in dem politischen Betrieb. Sind Ihnen diese Menschen denn untergekommen?
Ja, und wie schon gesagt, also die haben ja gute Absichten, aber sie verhaken sich halt dauernd und sie landen halt immer in einer parteipolitischen Debatte, wo man sagen kann, ja, dem können wir jetzt nicht zustimmen, weil es von der SPD ist oder weil es von der CDU ist, weil es parteitaktisch gerade nicht in den Kram passt. Das ist aber nicht lösungsorientiert. Ja? Es geht um die Lösung und nicht ums Recht haben. Ja?
Wenn Sie dem Kanzler eine Empfehlung geben wollten aktuell, was wäre das?
Ja, er könnte mal etwas konkreter werden und ehrlich gesagt, also ich glaube, diese Regierung hat jetzt im Moment ein ganz großes Problem, das ist der nächste Bundeshaushalt und da würde ich mir vom Kanzler wünschen, dass er einfach mal sagt, das ist für mich wichtig und das ist für mich weniger wichtig und dann werden viele Leute aufjaulen, weil natürlich das, was ihm weniger wichtig ist, gerade ihr Steckenpferd ist, aber er muss einfach auch mal klare Ansagen machen und kann das jetzt nicht einer Diskussion zwischen dem Finanzminister und dem Wirtschaftsminister überlassen. Ja, also der Kanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Das muss er dann auch tun.
Das war Ihr Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.